Herzlich willkommen bei Zimmer 102, dem Hotel- und Reisepodcast. Heute sprechen wir über die Rallye Monte Carlo, richtig gute Betten und warum ein Fahrsicherheitstraining so wichtig ist. Und das mit einem Held meiner Kindheit, Christian Geisdörfer. Don't Drink and Drive, Better Listen to Terroir und Adiletten, dem Weinpodcast. Für alle, die mehr von Jenny und mir erfahren wollen, schaut gerne mal bei Instagram oder YouTube vorbei. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Schatz, wie war dein Tag?
Beschissen.
Warum?
Weil wir ja wechseln von unseren Telefonanbieter sowie Kabelanbieter, weil uns der, ich nenne jetzt einfach die Namen, Vodafone uns einfach unglücklich macht, weil da immer Störungen waren. Jetzt haben wir ja gewechselt zur Telekom. Problem ist aber, dass wir die Rufnummern nicht übernehmen konnten, weil die Vertragsnamen unterschiedlich waren. Jetzt haben wir das ja gemacht. Jetzt habe ich den Vertrag ja auf meinen Namen umschreiben lassen, sowie den neuen Vertrag. Jetzt können die Nummern übernehmen. Problem ist aber jetzt, dass der Vertrag verlängert wurde bis Ende des Jahres.
Ich merke, du bist leicht gereizt.
Ich bin richtig aggro, weil man nirgendwo durchkommt, man 100-mal dasselbe sagt, keiner helfen kann, es immer wieder gesagt wird, ja, das kann ich jetzt in meinem System nicht sehen, da müssen Sie nochmal anrufen. Selbst Frau Merkel ist genervt, hörst du ja.
Ja, das stimmt, die jammert hier rum, aber ich glaube, die jammert eher, weil sie ein paar Karotten will von mir.
Ja, das kann auch sein.
Weißt du, dass heute, der Gast, der heute kommt, dass ich den schon, ich glaube, mein Leben lang kenne, also nicht persönlich, aber so, das ist für mich eine der größten Legenden.
Ja, weiß ich. Und ich kannte ihn ja erst gar nicht. Also jetzt nicht unbedingt
Schande das. Schande über dein Haupt.
Ja, es ist halt nicht gerade mein Interesse, aber er ist aus meiner Heimat.
Ja, was meinst du, was dein Papa sagt? Hast du
mit meinem, ihm gesprochen? Ja, klar, meinem Papa habe ich nach der Zusage schon angerufen. Der hat gesagt, das ist cool. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool, hat der Papa gesagt.
Der Olaf schickt nämlich immer, wenn er WhatsApp richtig gut findet. Also das positivste Zeichen bei ihm ist ein Smiley-Emoji mit Sonnenbrille.
Und wenn es richtig besonders ist, dann kommt noch ein Daumen hoch.
Aber in dieser Gelegenheit für mich der grandioseste Schwiegerpapa, den ich mir vorstellen könnte.
Siehste? Na? Ja, das
also
ist auch so.
Her. Super, dann freuen wir uns doch jetzt auf Christian Geisdörfer.
Yes. Herzlich willkommen im Podcast Zimmer 102, der Hotel- und Reisepodcast. Heute schnallen wir uns an, denn zu Gast ist Christian Geisdörfer. Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen und uns wurde gerade schon gesagt, er ist ungefähr 200 Nächte im Jahr vor Corona waren Sie unterwegs in Hotels.
Das stimmt, ja. Erst einmal ein herzliches Grüß Gott an alle, die zuhören. Und ja, ich bin Rallye-Weltmeisterschaft gefahren, 15 Jahre lang. Ich habe mich dann beruflich auch bei Firmen engagiert, die weltweit agiert haben. Entsprechend viel bin ich rumgekommen. Und habe alle Erdteile gesehen. Das war manchmal etwas prickelnd, manchmal sehr interessant, manchmal auch nicht wiederholungsbedürftig. Also ich habe die bunte Mischung drauf, ich kann gerne ein bisschen was dazu erzählen.
Und gebürtig hört man es ja ein bisschen, kommen Sie aus meiner Heimat, aus Bayern.
Ja, ich bin einer der wenigen gebürtigen Münchner.
Oh, also
Mai-Klinik in der Maistraße, es war damals die einzige Geburtsklinik in München. Da wurden die echten Münchner nach dem Krieg geboren. Da bin ich auf die Welt gekommen. Bin München sehr, sehr verbunden natürlich, auch wenn ich nicht mehr viel da bin. Weil ich muss natürlich auch dazu sagen, der Charakter von München und seiner Einwohner hat sich extrem verändert. Und manchmal erkenne ich meine Heimatstadt wirklich nicht wieder.
Ja.
Und ist nicht immer alles positiv, aber so ist es. Scheinbar ist es der Schritt der Welt und wir versuchen, Schritt zu halten.
Ja, siehe Glockenbachviertel, gell? Das Glockenbachviertel hat sich extrem gewandelt. Früher war das ja so ein bisschen trendiger und cooler und jetzt auf einmal ist es so trendy und cool, dass da eigentlich gar nichts mehr Authentisches ist im Glockenbachviertel.
Ja, wir haben eigentlich mehrere solche Viertel in München, egal ob das jetzt Neuhausen ist oder selbst Nymphenburg wandelt sich, was immer ein Nobelhobelviertel war. Aber das hat natürlich mit der politischen Konstellation in München zu tun. Und ich muss dann immer schmunzeln, wenn beklagt wird, dass die Innenstadt ausstirbt und man muss einen Innenstadtmanager für einen hohen sechsstelligen Betrag beschäftigen, um da wieder Leben reinzukriegen. Dabei ist das so einfach und simpel wie nur gerade irgendwas. Ja. Aber wir haben ja Politiker, die alle das ganz Große meinen zu wissen.
Das stimmt, das stimmt. Wir Bayern würden sagen, ja, Mai, oder?
Ja, so, man muss es nicht, aber man nimmt es halt hin, weil man eine gewisse Nonchalance dann auch entwickelt. Aber gefallen tut es mir nicht, muss ich ganz offen sagen.
Nee, das ist auch ein großer Wandel. Mein Bruder, der wohnt im Schlachthofviertel oder hat dort gewohnt, musste dann auch raus, weil alles kernsaniert wurde und alles teurer wird. Und der ist jetzt auch umgezogen nach Obergiesing.
Ich weiß es gar nicht. Sie waren noch gar nicht da.
Schwanenseestraße. Ich schon, beim Umzug. Ah,
stimmt.
Ja.
In München, wenn wir in München sind, gehen wir immer Weißwürste essen im Gasthaus, wie heißt das?
Große Markthalle.
Gasthaus in der Großmarkthalle.
Genau. Dann haben Sie die absolute Nummer 1 im Portfolio.
Ja.
Es gibt keine besseren Weißwürst wie beim Wallner in der Gaststätte Großmarkthalle.
Also ich habe nicht alle probiert, aber ich will sie auch gar nicht mehr probieren, weil ich nur noch die eine möchte. Die
sind wirklich so gut. Wissen Sie, Weißwürst hat in Bayern schon eine sehr gehobene Kultur. Mhm. Und viele meinen, insbesondere auch unsere österreichischen Nachbarn, sie können das. Also ich kann jedem nur empfehlen, macht seinen Lehrgang beim Wallner, damit ihr wisst, was eine wirklich gute Weißwurst ist.
Ja. Vor allem darf man in meinen Augen darf man die Brezen nicht unterschätzen. Die Brezen zur Weißwurst, die muss auch richtig lecker sein. Und ich habe hier in Berlin noch nie eine Brezen gefunden, die einigermaßen essbar ist.
Ja, das ist auch natürlich regional sehr unterschiedlich, die Machart der Breze. Also wenn Sie zum Beispiel nach Stuttgart gehen, gibt es ja dort den Laugenbrezel. Der ist ganz anders wie eine bayerische Breze.
Ja.
Und ich denke, ähnlich wird es hier sein bei dem Bäcker, der halt je nach was für ein Rezept, das der verfährt. Und Sie kennen das, gute Qualität ist nicht überall eigen, auch wenn es so aussieht wie wenn. Und es gehört überall nicht nur handwerkliches Geschick dazu, sondern auch Wissen und einen gewissen Qualitätsanspruch. Und dann kriegt man auch eine ordentliche Brezel oder Brezen, wie es im Bayerischen heißt.
Brezen, genau.
Weil wir haben halt am Land noch viele Bäcker, die wirklich morgens um 3 aufstehen und dort ihrem Beruf nachgehen. Das ist natürlich in der Großstadt etwas, was nicht mehr so opportun ist. Und es ist sehr viel in die industrielle Fertigung übergegangen. Und da ist halt nicht unbedingt immer alles so, wie es sein sollte.
Also wie gesagt, wir haben echt schon viele ausprobiert, gell? Aber richtig gute Brezen, so wie ich es mir vorstelle, habe ich in Berlin noch nicht gefunden.
Ja, ist schwierig.
Das ist alles hier Kaugummi.
Ja, weil sie halt überaltert sind und die Lauge stimmt nicht zu viel. Und,
Es ist dann halt zu viel Salz oder Gorkosalz oder dann ist es so viel zu dunkel oder viel zu hell. Meistens
nicht
ist es ja viel zu hell.
Nicht rasch.
Ja, genau. Furchtbar. Wirklich furchtbar.
Und was man natürlich zur guten Weißwurst auch nicht vergessen dürfen, ist der Senf.
Was für Fraktion sind Sie?
Süßer Senf, Händelmeier-Senf aus Ringsburg.
Na klar.
Haben wir immer sein. Ein Glas im Kühlschrank.
Ja,
der Franz Wunderlich, der Inhaber, ist ein guter Freund.
Naja, dann.
Und der führt halt auch eine Familientradition fort, so wie er es von seiner Großtante gelernt hat. Und das riecht man, das schmeckt man.
Ja,
und
es gibt kaum besseren.
Das ist das pure Vergnügen.
Ja, es gibt kaum besseren als ein Händelmeier.
Ja.
Das alles andere kann man ad acta legen. Definitiv.
Absolut, absolut.
Ja.
Aber wir wollten ja nicht nur über Brezel sprechen.
Na,
ne?
Das stimmt, ja.
Aber man hört, Sie sind nicht nur weit rumgekommen, sondern Sie sind auch Genießer. So wie Sie das jetzt erzählt haben, da habe ich gleich Lust auf Weißwurst und auf Brezel und auf Händelmeier-Senf.
Ja.
Wenn ich eins noch anfügen darf, eine gute Weißwurst ist leicht und fluffig.
Ja.
Und nicht so eine Plastikwurst, wo sie kaum, hier in Berlin sagt man, glaube ich, die Pelle runterkriegt. Ja, genau. Das ist einfach die Qualitätsmerkmale. Und wenn sie mal eine richtig fluffige Weißwurst auf der Zunge zergehen haben lassen mit einem entsprechenden Grünzeug drin, ein bisschen Muskat drin, dann ist es einfach ein Gedicht.
Göttlich. Jetzt habe ich noch eine private Frage. Zuzler? Sind Sie ja Zuzler? Weißwurst-Zuzler?
Nein, eigentlich nicht. Also, ja, nicht. Ich mag das nicht so. Ich kann eine Weißwurst sauber auseinandernehmen. Und dann,
das lernen wir, das haben wir im Blut.
Money. Dann schmeckt das auch, ja.
Aber der Kölner, der kann das auch ganz gut. Aber der Kölner hier am Tisch, der zuzelt.
Mhm. Ja. Ich finde, das ist spaßig. Ich habe eine Freude daran.
Man darf ansonsten nicht zuzeln, also macht man das da. Gell?
Ich habe mir was aufgeschrieben. Ich muss gestehen, ein riesengroßer Fan von Ihnen. Ich hab,
ja, der Philipp wirklich, war sehr aufgeregt auch.
Ich bin wirklich aufgeregt und ich habe so viel mir angeguckt, wo ich noch gar nicht wusste, dass Sie kommen, weil ich immer die alten Rallyes mir angucke. Mein leiblicher Vater und ich, wir haben kein gutes Verhältnis, aber das, was wir immer als gutes Verhältnis haben, das war Motorsport. Mein Vater hat in Le Mans damals Autos gemacht für einen Porsche Cremer und da war ich noch gar nicht auf der Welt, aber ich bin damit groß geworden. Und ich habe wahrscheinlich schon 100 Mal Videos mir auf YouTube angeguckt, wie sie mit Walter Röhrl da durch die Berge und durch die. Es ist faszinierend immer noch. Und das, was mich am meisten fasziniert, ist gar nicht das schnelle Fahren, sondern diese Disziplin, die sie beiden an den Tag gelegt haben. Also der eine, der ganz konzentriert sagt, wo es lang geht, und der andere, der ganz konzentriert zuhört. Und das ist so, jedes Mal muss ich immer wieder lachen und muss ich immer wieder schmunzeln, wenn man dann in den Interviews hört, dass der Walter Röhrl dann gesagt hat, ja, ich habe eigentlich nur das gemacht, was der Christian gesagt hat, und bin so gefahren. Und das ist also so ein, ist ja fast wie eine Ehe. Also das ist ja Wahnsinn.
Ja, wenn ich mal ganz kurz da zurückblicken darf, Sie müssen sich vorstellen, zu unserer Zeit waren Rallyes ja noch mit dieser Philosophie des Endurance-Gedankens. Und eine Rallye Monte Carlo als Beispiel hat damals eine Länge von 5000 Kilometern gehabt. Davon waren 2500 Kilometer Anfahrt. Und auf den anderen 2500 Kilometern waren 1000 Kilometer Sonderprüfung. Also sprich gesperrte Strecke, wo gegen die Uhr gefahren wird auf Bestzeit. Das ist natürlich sowohl körperlich wie also auch physisch schon eine Anstrengung, weil in den Autos ist es sehr heiß, auch im Winter. Und wenn man dann so auf angespannt, wirklich auf Höchstgeschwindigkeit dann unterwegs ist, mit den widrigen Witterungsumständen, das heißt Nacht, Nebel, Schneefall, Glatteis, alles was so eine Geschichte interessant macht, ist bei der Rallye Monte Carlo da. Es sind relativ lange Etappen, also Minimum war 24 Stunden und bedeutet relativ wenig Schlaf und trotzdem müssen sie gut performen. Kommt natürlich auch nicht von heute auf morgen, sondern man muss sich aneinander gewöhnen, auch das Vertrauen schöpfen. Und bei der Monte Carlo kommt noch eine Erschwernis zu allen anderen Rallyes hinzu. Sie müssen mit den normalen Noten, die schon viel zu sprechen sind, den aktuellen Straßenzustand mit vorlesen und dazufügen. Und da ist es natürlich dann so, dass unheimlich viel Information auf den Fahrer eindröhnt. Und da müssen sie es schaffen, deutlich, klar, sehr pikuiert zu sprechen, sodass der das auch wirklich hier zwischen die zwei Ohren kriegt und das auch entsprechend umsetzen kann. Und das Vorlesen selber muss natürlich so sein, dass sie im Prinzip immer eine Kurve voraus sind, sodass er sich darauf einstellen kann, was als nächstes kommt. Und das variiert natürlich mit der gefahrenen Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich sehr, sehr schnell unterwegs bin, muss ich auch schneller sprechen, trotzdem deutlich bleiben und dann mich wieder zurücknehmen, um dann eben wieder den Rhythmus aufzunehmen, der also der Fahrzeugspeed dann vorgibt. Und wir haben es halt geschafft, hier einen Gleichklang der Seelen zu schaffen, zu finden, dass wir Tempo, auch ohne dass wir nach draußen schauen und den Speed aufnehmen können, gleich empfinden. Das ist gerade, wenn man im Nebel fährt, nichts sieht, draußen dunkel ist, extrem wichtig. Und nur so war eigentlich diese Leistungsvielfalt und Erfolgsebene möglich, weil wir einfach so gut harmoniert haben. Und das ist eigentlich schon wieder was, was besser ist wie in einer Ehe, weil sie können da nicht eine Auszeit nehmen.
Ja. Also, das stimmt.
Sie sitzen auf dem engsten Raum. Und das geht ja schon beim Training los. Also man fährt ja im Vorfeld der Veranstaltung die Strecken ab. Man hat entweder Aufschriebe aus den alten Zeiten oder man muss neue erstellen. Das variiert dann immer ein bisschen. Und so ist man dann bei einer Monte Carlo vor Weihnachten schon mal 10-12 Tage unterwegs. Nach Weihnachten nochmal 10-12 Tage. Und wenn ich also nach der Vorbereitung, die ungefähr nochmal 2-3 Tage gedauert hat, ins Auto gestiegen bin, war eigentlich 90% meiner Arbeit erledigt. So ein Rallye-Team besteht aus 90-100 Leuten. Die müssen organisiert sein, die Reifen müssen klar sein, was wo gefahren wird mit einer bestimmten Variante. Die Serviceautos und Servicemechaniker müssen bestimmte Orte anfahren, müssen sich bewegen, die müssen in Zeit da sein. Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema und so ein Team besteht dann eben auch aus 3 Fahrzeugen und der Teamkollege ist immer der Erste, den du schlagen musst. Und da eine gute Atmosphäre zu halten und auch wirklich offen miteinander umzugehen, ist nicht immer ganz einfach. Und war eine hochinteressante Zeit, weil wir natürlich auch den absoluten Höhepunkt des Rallye-Sports mitmachen durften und natürlich auch teilweise gestaltet haben durch verschiedene Siege. Und wie ich angefangen habe, Rallye zu fahren 1974, hatten die Autos 100-110 PS. Waren kleine, schnucklige Opel Ascona oder Ford Escort. Und die Autos sind halt immer stärker geworden. 80, wie wir das erste Mal die Weltmeisterschaft bei Fiat gewonnen haben, hat das Auto 230 PS gehabt. Hat knapp 1000 Kilo gewogen. Und mit der Einführung des Audi Quattro 1981 und des Turbomotors hatten wir auf einmal eine Leistungsexplosion, wo die Autos dann sukzessive immer stärker wurden. Also 81 war noch so ein Übergangsjahr, 82 mit dem Opel waren 240 PS gegen 360 PS im Audi. Wir haben es trotzdem geschafft, durch einfach dranbleiben, Kontinuität, sauberes Arbeiten, immer präsent sein, noch einmal die Weltmeisterschaft gegen die Audis zu gewinnen, auf einem sehr einfachen, konventionellen Opel Ascona 400. Das ist
Wahnsinn.
Unmöglich eigentlich gewesen von der Papierform her. Und 83 bei Lancia war es dann schon, dass wir 320 PS hatten in einem Kompressormotor, Mittelmotor, kein Allrad. Und haben es also auch da fertiggebracht, 4 Siege in einer Saison zu fahren. Immer auf Messerschneide mit hohem Risiko. Aber wir haben es gepackt, weil man auch ein gewisses Selbstvertrauen hat und sich einfach sicher ist, das, was man jetzt macht, das passt. Es kann immer was passieren. Motorsport ist extrem gefährlich. Technische Schäden, Reifenschäden, Zuschauer, die auf der Straße rumlaufen. Es gibt eine vielfältige Palette. In Afrika sind es die wilden Tiere, die sie einfach nicht kontrollieren können. Und wie wir dann 84 zu Audi kamen, hatten wir schon 420 PS.
Wahnsinn, also, gell?
Und das Ganze gipfelte dann in 500, 530 PS im, ich sage immer, Flügelmonster dazu. Wo also auch dann mit der Aerodynamik und so schon Grenzbereiche eröffnet worden sind. Und mit 530 PS durch den Wald zu toben, ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und Das hört sich jetzt vielleicht nicht viel an, aber Beschleunigung von 0 auf 100 damals schon, ich spreche von 1986, 2,9 Sekunden, egal welcher Untergrund. Da hat die Automobiltechnik nochmal 25 Jahre gebraucht, um das zu wiederholen. Und die Bäume im Wald laufen nicht weg oder an der Rallye-Strecke. Und die Leitplanke ist so dünn wie von vor 30 Jahren und der Felsvorsprung ist immer noch an derselben Stelle und auf der Rundstrecke ist das alles ein bisschen einfacher, weil erstens sind die Kurven limitiert, es ist eine vorgegebene Strecke von 5, 6, 7 Kilometern. Auf der Rallye ist jeder Meter neu. Mhm. Entsprechend sind sie auch den Wetterbedingungen ausgesetzt. Also bei der Monte Carlo kommt morgens die Sonne, die scheint auf die Straße. Die wandert natürlich im Laufe des Tages. Am Nachmittag ist das, wo die Sonne drauf gescheint hat, feucht. Wird dann, wenn der Wind aufkommt, zu sogenannten Black Ice. Das heißt, die Straße schimmert sehr schwarz und es ist sauglatt dann. Ja. Und das erfordert eben sehr viel Erfahrung, sehr viel Gespür, um da bestehen zu können.
Und auch sehr viel Vertrauen. Also ich denke mir immer, ich mag es gerne, wenn man schnell fährt oder auch wenn es wackelt oder so Kurven, Driften, solche Sachen. Ich bin da jemand, der schon sehr viel Spaß hat. Ich habe auch viel Spaß bei einer Achterbahnfahrt. Aber es sollte schon, also ich denke jetzt, wenn ich überlege im Auto, ich bin jemand, der gerne die Kontrolle selber hat. Und im Auto ist es ja so, dass wenn man Beifahrer ist, dann hat man ja null Kontrolle. Und man muss dann schon vertrauen. Jetzt fahre ich ja mit Philipp oder mit meinem Papa. Und die zwei sind für mich auch die besten Autofahrer im näheren Umfeld, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Aber ich stelle mir das unheimlich schwer vor, so dieses extreme Vertrauen zu haben zueinander. Also vom Fahrer, wie eben Sie als Co-Pilot, dass man da dieses Grundvertrauen hat ineinander.
Ja, es muss wachsen. Und es ist ja so, dass... Also ich bin ja mit mehreren Leuten gefahren, nicht nur mit Walter Röhrl und gerade in den Anfängen habe ich natürlich auch, wie ich eben frisch dazu kam, mit Freunden von mir schon sehr schlimme Unfälle gehabt. Und da wusste ich dann schon ganz schnell, dass ich also sehr viel Akribie auf das legen muss, wen ich mir aussuche, zu wem ich mich dazusetze. Denn, wie soll ich sagen, es gibt viele, die sehr spektakulär Auto fahren können. Nur die können sich selbst im Grenzbereich nicht einschätzen. Und dann geht halt einmal die Straße aus. Und Straße ausgehen bedeutet Unfall. Ist jetzt geschwindigkeitsabhängig und wo er ist, ob es weit runter geht oder nur in den Wald rein oder einfach glatt in die Wiese. Entsprechend sind dann natürlich die Folgen. Ja. Und ich habe den Walter Ende 75 bei Opel kennengelernt, bin aber noch nicht mit ihm gefahren. Ich kannte ihn eben nur aus den Medien. Und er ist ein Regensburger und wir sprachen denselben Dialekt. Also insofern war da schon einmal eine schnelle Anbindung da. Und ich bin aber damals noch mit einem Nachwuchsmann gefahren, semi-werkseitig. Und auch da, wir hatten Höhen, wirklich, wir haben gewonnen. Aber wir haben auch sehr schwere Unfälle gehabt. Und ich habe mir dann gesagt, das ist eigentlich nicht das, was ich machen möchte, weil mir die Risikokonstellation zu hoch war. Und ich war dann mit dem Walter ein paar Mal trainieren und habe schon gesehen, dass er einen ganz anderen Fahrstil hat, den er auch in der Zeit mit mir nochmal perfektioniert hat. Und dieses spektakuläre Querfahren und so abgelegt hat, sondern extrem auf Linie gefahren ist, was auch gefährlicher ist, weil man ein Auto dann leicht untersteuernd zwar im schnellsten Kurvenspeed bewegt, aber wenn das Auto dann das Rutschen anfängt, muss man schon blitzartig reagieren, um das Untersteuern dann wieder einzufangen und eben auch um die Kurve zu kommen. Und ich bin dann dazwischendrin mit dem Achim Warmbold gefahren, der ja einen sehr renommierten Namen hatte, BMW-Werksfahrer war, bei Toyota werkseitig unterwegs war. Der einzige Deutsche, der bei Renault Alpine einen Werksvertrag hatte. Und da habe ich auch eine andere Seite wiederum kennengelernt. Der Achim war jetzt natürlich nicht so das Naturtalent, was ein Walter Röhrl ist, sondern er war mehr der akribische Vorbereiter, sich anlernend, sehr auf Details achtend. Und von ihm habe ich sehr viel gelernt, was diese Dinge anbelangt. Das Gebetbuch machen, eine hohe Präzision da drin. Vorher habe ich das immer nur so kennengelernt, ne, also das Sigi, das geht dann schon. Und das hat natürlich mit Präzision und wenn man viele Kilometer fahren muss, nichts zu tun. Also umso akribischer das Gebetbuch ist, umso mehr Vertrauen haben sie zu dem, was sie machen können. Und dann funktioniert es auch in der Regel besser. Mhm. Und da haben im ganzen Sport, da haben alle zugelegt dann, wobei wir einfach mit die Ersten waren, die hier wirklich mit extrem hoher Präzision drangegangen sind. Wir hatten sicher in der Rallye Monte Carlo die besten Eisnoten und somit eine Grundlage für diese vier Monte-Siege. Ja. Und wir hätten sicher noch ein paar Mal gewinnen können, wenn wir nicht technische Probleme oder eben auch vom Material her unterlegen waren.
Ja. Haben Sie sich, wenn Sie gereist sind, haben Sie sich ein Zimmer geteilt?
Ganz am Anfang.
Ja.
Ich erinnere mich an eine Situation in Kanada, das war 1977. Da hatten wir uns noch ein Zimmer geteilt. Wir waren da in einer wunderschönen Lodge an so einem Naturpark in Mont-Tremblant. Lodge war auch in vielen Firmen das größte Haus in Blockbauweise. Und der Walter hatte irgendwie was Komisches gegessen oder dem ging es nicht gut. Und ich habe dann gehört, wie er zur Toilette gegangen ist und kommt von der Toilette wieder und fällt um und liegt bewusstlos da.
Ach,
hey. Und da habe ich ihn also dann schon ganz schnell auf die Füße geholt, dass er mir nicht am Erbrochenen da... aber das haben wir dann eingestellt, weil mit zunehmendem Alter, ich war damals noch sehr jung, war es natürlich so, dass der Walter extrem akribisch für seinen Sport gelebt hat. Das heißt, das Späteste, wo der ins Bett gegangen ist, war 9:30. Mit dem konnte ich nicht so richtig viel anfangen. Und ich bin halt mit Kollegen oder Teammembern dann immer noch ein bisschen gesessen und wir haben halt Dinge gesprochen. Und ich war eigentlich nie einer, der vor 11 ins Bett ist. Mhm.
Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, da musste ich so lachen, ich glaube, der Jenny hat es auch vorgespielt, da hatten Sie gesagt, dass nach den großen Siegen, da haben Sie gesagt, der Walter, der wollte immer direkt nach Hause und ich wollte eigentlich noch feiern.
Ja klar, weil das gehört für mich dazu.
Absolut.
Ja,
absolut.
Also für mich war eine Veranstaltung nicht mit der Siegerehrung beendet, sondern wir haben dann, war ja auch noch Sturm- und Drangzeit, haben wir dann natürlich schon auch noch richtig einen drauf gemacht und auch wenn man zum Teil dann, wie in Monte Carlo, nächsten Tag bei der Vorfahrt vor dem Fürstenpaar nicht unbedingt ganz super ausgeschaut hat. Aber hat ja jeder Verständnis
ja,
dafür.
Ja, das glaube ich.
Das glaube ich auch. Gibt es denn eine Geschichte, die Sie in einem Hotel erlebt haben, wo Sie sagen, das war total witzig oder absurd?
Da gibt es viele, extrem viele. Also wenn man einfach so viele unterwegs ist, gibt es wirklich ganz absurde Geschichten. Geht also an mit dem, dass sie verwechselt werden, für ganz jemand anders gehalten werden und kann man mal ein Vorteil sein, kann man mal auch ein extremer Nachteil sein.
Kommt auch drauf her.
Also das ist nicht unbedingt immer so ganz toll. Oder dass einfach auch Hoppalas passieren, sage ich jetzt einmal. Ja. Ich habe schon zigfach den Teller am Schoß gehabt und die Flasche Rotwein im Rücken. Und das sind halt alles Dinge, die passieren, und egal wo es ist.
Ja.
Also, und, aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen haben wir immer gute Zeiten gehabt. Und es ist auch ein bisschen landesspezifisch abhängig. Das kann es Ihnen schon passieren, dass also in Afrika, wenn Sie in irgendeinem Safari-Hotel sind, ihnen die Geckos über die Wand spazieren. Aber wenn Geckos da sind, ist es immer gut, weil dann sind die meisten Mücken weg und Moskitos. Also unschön wird es dann, wenn irgendwo die Kakerlaken aus dem Rohr raus spazieren. Und,
Silberfische finde ich auch ganz schlimm. Silberfischchen im Bad.
Ja, Silberfischchen ist das Nächste, ja. Boah. Oder die in asiatischen Gefilden haben sie sehr oft diese fliegenden Ameisen, die dann zum Teil aus Leitungen einfach kommen. Und zwar nicht eine, nicht fünf, sondern hunderte. Mhm. Und das ist dann nicht witzig. Also da habe ich dann...
Na, da kraut es einem dann.
Wenn man so viel gereist ist, so viel gesehen hat, wahrscheinlich fast schon jeden Winkel der Erde irgendwo gesehen hat, was macht man jetzt, wenn man in Urlaub fährt? Wie ist das für Sie? Fahren Sie Freunde besuchen oder?
Nein, durch das, dass ich so viel unterwegs bin und nach wie vor ja Oldtimer-Veranstaltungen mache, zu Oldtimer-Rennen gehe, weil das einfach meine Welt ist, weil da sind eigentlich meine Freunde, meine Bekannten in dieser Welt zu Hause und da bewegt man sich halt einfach am liebsten. Urlaub fahren ist wunderbar, aber ich habe mir zum Beispiel abgewöhnt, weit zu fliegen in Urlaub jetzt. Wir waren früher mit der Familie wahnsinnig viel in Amerika. Mhm. Ich habe mit meinem Sohnemann damals Europa bereist als Städtereisen und wir haben also da extrem viel gemacht. Mache ich jetzt nicht mehr. Erstens, die Fliegerei ist unheimlich nervig geworden. Wobei ich sagen muss, die Fliegerei an sich ist auch viel bequemer geworden. Mhm. Also ich erinnere mich noch dran, wie wir 78 in Kanada, in Neuseeland gefahren sind, war das eine Reise mit 14 Zwischenstopps.
Boah.
Wir waren 3 Tage unterwegs.
Wahnsinn.
Das, wenn man heute jemanden sagt. Und der Gipfel war dann, wir sind in Singapur nach 9 Zwischenstopps an Finger hingefahren. Da stand nebendran die Maschine, mit der wir dann am nächsten Abend weitergeflogen sind. Die haben wir gerade zurückgeschoben, weil die Flugpläne nicht aneinander angepasst waren.
Das ist unvorstellbar heutzutage, gell?
Und dann das Fluggerät hat natürlich große Fortschritte gemacht. Mhm. Und ich war mit der Formel 1 natürlich in Australien, Melbourne, und da war mit der Emirates einfach die beste Verbindung. Mhm. 6 Stunden Flug Dubai, 3 Stunden Aufenthalt und dann 14 Stunden nonstop nach Melbourne. Ja. Zurück war es noch schöner. Sonntagabend in die Maschine rein, 22 Uhr, 6 Uhr morgens ist man in Dubai, geht duschen, steigt um und ist Montagmittag wieder in München. Also da muss ich sagen, das macht dann schon auch gute Laune.
Ja, definitiv. Ja. Wo haben Sie denn in Melbourne gewohnt?
Unterschiedlich. Wir haben in Melbourne eigentlich 3 Hotels gehabt, die wir unterschiedlich gebucht haben. Das eine ist das Casino Hotel. Das war damals in diesem Block, wo das Casino mit dran war, das modernste, schönste, was ich so weltweit kannte. Nicht nur wegen dem Casino, was unmittelbar drin war, sondern es war auch eines der ersten und wenigen Hotels, die 6 verschiedene Restaurants im Gebäude hatten. Unterschiedliche Küchenrichtungen, alles auf sehr hohem Niveau und einfach auch bombastische Zimmer hatte. Mhm. Und das kommt halt immer darauf an, mit wem man unterwegs ist, weil irgendeiner muss ja auch die Rechnungen bezahlen.
Ja, das ist ja, das ist, in Gruppen
und ist das immer so. Ich hatte halt das große Glück, dass ich eben immer auf hohem Niveau reisen durfte, weil sowohl in der aktiven Zeit, weil wir bei tollen Teams waren, oder dann auch später ich für tolle Firmen gearbeitet habe. Und dadurch lebt man natürlich eine ganz andere Welt kennen.
Und, ja.
Ich habe natürlich einen großen Vorteil gehabt. Durch meine Rallyefahrerei lernen Sie ja im Gegensatz zu Fußballspielern oder Tennisspielern nicht nur den Flughafen, das Hotel und den Center-Curort kennen, sondern sie bewegen sich im Land zigtausende Kilometer. Das heißt, sie wechseln natürlich auch die Standorte, sie lernen sehr arme, ganz andere Gegenden kennen. Sie arbeiten und bewegen sich unter dem normalen Volk, sage ich jetzt mal. Sie essen mit denen in ganz normalen Restaurants und haben dadurch natürlich einen ganz anderen Bezug zu den Leuten. Und ich habe so gelacht immer, wenn ich also, ich habe 7 Jahre in Nigeria gearbeitet, an einem sehr großen Projekt, später dann. Und wenn unsere Politiker dann von Entwicklungshilfe sprechen, dann muss ich sagen, da ist wahnsinnig wenig Wissen da. Mhm. Und was mir vor allen Dingen fehlt, und das ist ein Urteil, das ich mir erlauben kann, weil ich es in den verschiedensten Regionen der Welt gesehen habe, Entwicklungshilfe ist sicher gut und wichtig. Nur was überall fehlt, ist die Kontrolle, was mit dem passiert, was man A an Material dorthin schickt und B an Geld. Und da habe ich schon meine sehr großen Bedenken, dass das alles so richtig ist, was da gemacht wird, weil einfach viel zu viel versickert. Mhm. Und ich sage ein ganz einfaches Beispiel, weil das habe ich in Nigeria, und das ist nicht lange her, vor 10, 12 Jahren erlebt. Die EU hatte zur Bewässerung, Nigeria ist ein wahnsinnig fruchtbares Land, die ernten 3-mal im Jahr, Wasserpumpen geschickt. 10.000, 12.000 Stück. Riesenwasserpumpen. Die hat man dort verteilt und das war's dann. Die stehen in diesen Holzkisten 10 Jahre später immer noch rum, weil es kein Bohrgerät gibt, keine Leitungen gibt, keinen Strom gibt, um die Pumpen zu betreiben. Also das ist die Art von Entwicklungshilfe, die völlig sinnlos ist.
Ja, absolut.
Und ich könnte die Liste fortsetzen unendlich. Und da fehlt es einfach an Kontrolle. Mhm. Und das ist...
Sie haben 7 Jahre in Nigeria gelebt, also kontinuierlich, oder haben Sie dort gearbeitet und sind hin und her?
Ich habe nach meiner aktiven Zeit habe ich sehr viel projektbezogen gearbeitet. Das heißt, entweder nachdem ich meine aktiven, muss richtig erzählen, dann versteht es auch jeder, wie ich 1989 meine aktive Rallye-Zeit beendet habe, war ich im Flieger gesessen, weil das war eine ziemliche Ad-hoc-Entscheidung, wo ich einfach meinem Bauchgefühl gefolgt bin und gesagt habe, das will ich jetzt nicht mehr. Ich bin damals mit dem Hanno Mikola beim Mazda gefahren, was auch wiederum eine ganz andere Firmenkultur hat. Und ich muss auch sagen, ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, weil ich bin 1977 schon mal für Toyota werkseitig gefahren. Und da war eine ganz andere Unternehmenskultur wie beim Mazda. Und es war unheimlich schwierig. Wenn man aus dem Sport kommt, hat man einen hohen Anspruch. Und im Sport muss alles sehr schnell gehen, weil sie haben nicht die Zeit, etwas ewig zu entwickeln, weil da ist die Weltmeisterschaftssaison vorbei. Das heißt, man muss in der Entwicklung einen sehr hohen Speed haben. Und dann gibt es natürlich auch viele Erfahrungswerte, wo man einfach weiß, wenn man die Kupplung stärker macht, muss man als nächstes das Getriebe stärker machen. Das setzt sich sofort bis hin aufs angetriebene Rad. Mhm. Und dann muss man ganzheitlich ansetzen. Und wenn man das nicht macht, braucht man 3 Jahre, bis man durch den gesamten Antriebsstrang dann endlich mal durch ist. Und das macht natürlich niemandem Spaß. Und so war es halt dann, dass ich sehr fordernd war den Japanern gegenüber. Und das passt natürlich in deren Kultur nicht. Hm. Und dann haben sie zwar sehr freundlich lachende Leute am Tisch sitzen, aber das ist eine Fassade, wo der hinten dran ganz was anderes denkt. Und da ist es schwierig, dann das auf die erforderliche Norm zu bringen. Und ist natürlich für mich dann auch sehr frustrierend, wenn ich also bei der nächsten Rallye mit dem gleichen wieder ausfalle, weil da steckt sehr viel Arbeit in der Vorbereitung, im Training. Und wenn ich dann am ersten Tag schon wieder zusammenpacken muss, dann geht mir da ziemlich der Spaß verloren. Und das war eben einfach dann in Finnland so, wo ich dann, da war auch der große Chef von Mazda da, mit dem habe ich dann, den ich in Japan ja ein paar Mal getroffen hatte, habe ihm dann gesagt, ob wir mal miteinander reden können. Und hat er gesagt, ja, morgen früh gerne zum Frühstück und so. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich da so meinen ganzen Frust ausgeladen und habe also um Auflösung meines Vertrages gebeten. Und das konnte der gar nicht verstehen. Weil er hat doch gesagt, Sie haben einen Vertrag, Sie kriegen sehr viel Geld, also müssen Sie das aushalten. Dann habe ich gesagt, ja, das halte ich jetzt schon 12 Monate aus, aber mehr geht nicht mehr. Ich kriege die Pusteln und ja. Ich halte es halt einfach nicht mehr aus. Und dann hat er gesagt, okay. Und wir haben das dann also aufgelöst und dann war alles Freude, Friede, Eierkuchen. Nur dann bin ich halt im Flieger gesessen und dann habe ich gedacht, ja, was machst du denn jetzt? Weil mir war klar, aktiv fahren ist erledigt. Ich möchte was anderes machen. Mhm. Und da bin ich dann mit 3 Dingen gestartet. Und da muss ich heute noch drüber lachen, wenn ich da dran denke, weil das war alles damals in den Kinderschuhen. Ich habe einen Rennsimulator für BMW gemacht. Das war damals, Commodore Computer waren die mit der besten Grafikkarte.
Ja.
Und dazu gab es dann ein Spiel, das wirklich in sowas von naiv simpel war. Und das haben wir dann adaptiert auf die Pedalerie und das Lenkrad in einem richtigen Rennauto. Dann hatte man vorne dran einen Bildschirm. Da war damals der Grundig der größte verfügbare. Der hatte eine Diagonale von 1,20 Meter. Da würde heute jeder lachen.
Wahnsinn.
Und dann haben wir einen Rennsimulator entwickelt und die Leute, es war damals der Fall der Mauer zur gleichen Zeit, da waren wir auf den ersten Automessen in den neuen Bundesländern. Und ich werde das nie vergessen, wie sie uns da die Türe eingerannt haben, um mal in diesem Rennauto zu sitzen, das Spiel zu fahren und dann ein Polaroid-Bild zu bekommen, was sie also in diesem Auto zeigt. Also
großartig.
Das war ein Wahnsinnserfolg. Aber das war nur eines der 3 Themen, mit denen ich gestartet bin. Ich habe dann in meiner Zeit bei Audi sehr viel im Eventbereich schon gearbeitet gehabt und neue Dinge konzipiert. Und da war unter anderem eben auch die Fahrschule mit dabei, also sprich dynamisches Fahren. Und das habe ich dann für Mercedes neu aufgesetzt. Mercedes hatte schon etwas Ähnliches, das war aber nur professionellen Chauffeuren und professionellen Fahrleuten offen und wir haben das dann für Hinzi und Kunzi gemacht und jeder konnte bei uns also auf einem Mercedes ein Fahrsicherheitstraining absolvieren in 3 verschiedenen Stufen und ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, denn man möchte nicht glauben, wie selbst Leute, die in der Automobilindustrie arbeiten, sprich Verkäufer, wie wenig Ahnung die von einem Autofahren haben, geschweige denn, wie man ABS und die Vorteile dessen richtig einsetzen kann. Und ich habe es dann auch später erlebt, wo es um Aquaplaning geht, wo mir dann die Leute gesagt haben, wieso, ist doch kein Problem, ich habe ja Quattro. Und dass das die falsche Philosophie ist, muss man den Leuten dann erst aufzeigen. Und ich bin ein großer Freund davon, auch gerade jungen Leuten, Respekt vor Geschwindigkeit zu demonstrieren, ohne dass was passieren kann. Der muss einfach mal sehen, dass wenn er mit 70 oder 80 an der Lenkrad zieht, zu viel zieht, dass ihm das Auto ausbricht, da passiert noch nichts. Der dreht sich dann und so. Aber es kommt der Respekt vor der Geschwindigkeit. Auch beim Bremsen. Beim Bremsen und Ausweichen. Es sind so Dinge, wenn Sie das als Jugendlicher entsprechend früh und gefahrlos vermittelt kriegen, dann haben sie ein anderes Verhältnis zur Gefahr und zum Autofahren. Und heutzutage ist es ja modern, den anderen Weg zu gehen. Du darfst nicht schnell fahren. Wenn du schnell fährst, wirst du bestraft. Das ändert nichts an der Einstellung und am Kopf des jungen Autofahrers oder Fahrerin. Und da muss man ansetzen.
Absolut. Mhm. Ich erinnere mich noch an meine Fahrprüfung. Ich bin durch die praktische Prüfung einmal, durch die theoretische bin ich einmal durchgefahren. Aber praktisch habe ich auf Anhieb bestanden. Aber ich weiß noch, dass bei den Fahrstunden, also wo man wirklich dann auch gefahren ist, musste man ja auch eine Vollbremsung machen.
Ja.
Vollbremsung
war kein Problem. Und das im öffentlichen Verkehr.
So ungefähr, immer noch am Parkplatz. Aber das war dann wirklich schon eine Überwindung. Und dann auch zu merken, was für Kräfte dann dahinter sind. Und da fährt man dann bei 20, 30 km/h, mehr fährt man ja dann nicht. Und das war eine Nummer. Und Philipp macht jetzt tatsächlich ein Fahrsicherheitstraining, gell?
Aber mit fürs Motorrad. Ja. Weil ich lange kein Motorrad mehr gefahren bin und jetzt Motorrad wieder anfange.
Ich glaube auch, dass das wichtig ist.
Auch beim Motorrad verschiebt sich die Physik. Also BMW hat ja ein neues ABS-System, wo sie selbst in der Schräglage in der Kurve bremsen können. Mhm. Und das ist so spooky, das müssen sie erleben. Sonst können sie das.
Ja.
Da ist zwar das System dann da im Motorrad, hat auch viel Geld gekostet, aber sie können sie eigentlich nicht einsetzen, weil sie die Hemmschwelle nicht überwinden können.
Ja.
Obwohl es in der Situation dann wahrscheinlich größere Schäden abwenden würde.
Ja.
Also es ist wie bei allem, erfahren
und ausprobieren, ne? Auch also in Sicherheit.
Ja.
Was für ein Auto?
Was fahren Sie denn eigentlich selber für ein Auto?
Das ist unterschiedlich, was ich vorhab.
Haben Sie eine große Garage?
Was heißt große Garage? Ich habe halt zwei, drei Favoriten an Autos, mit denen ich sehr gerne fahre, die mir auch Spaß machen. Und ich bin ja einer, der gerade zu Corona-Zeiten München-Berlin immer mit dem Auto gefahren ist, nicht geflogen ist und die Bahn ist jetzt einigermaßen stabil geworden, das geht auch ganz gut. Ja. Aber wenn sie dann hier ins Umfeld müssen, ist es halt einfach besser, wenn sie ein Auto dabei haben. Und mein Alltagsauto ist ein BMW X3, dem kann ich super zum Skifahren fahren. Mhm. Geht gut, liegt gut, macht richtig Laune. Im Sommer fahre ich extrem gerne. Ich habe einen Porsche 911 3,2 Liter.
911er.
Ein luftgekühlter, das ist für mich nach wie vor Vergnügen pur. Ist auch eine andere Art von Autofahren. Also ich habe keine Klimaanlage drin. Es ist einfach ganz pur Natur. Und für so schön sommerlich cruisen gibt es noch eine Pagode. Die ist halt wirklich zum einfach genießerisch laufen lassen.
Während zum Flanieren.
Flanieren ist jetzt nicht so unbedingt mein Ding.
Also in den Bergen. So.
Ja, jetzt nicht flanieren. Macht einfach Spaß. Und wenn sie dann am Glocknern auffahren und einen Picknickkorb dabei haben und sich da irgendwo hinhauen, dann ist das schon sehr, sehr viel Lebensqualität.
Ja.
Und
jetzt haben Sie uns noch nicht verraten, wo Sie im Sommer in Urlaub fahren. Machen wir eben so ein bisschen.
Ich bin natürlich ein Italien-Freund.
Ja.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich fahre lieber nach Italien wie nach Frankreich.
Das ist sogar Schande.
Ja, ich habe Freunde, Kollegen, die Frankreich, Italien vorziehen. Also es ist immer so eine Geschmacksgeschichte.
Ja.
Mir persönlich ist Frankreich gerade in den High-End-Monaten Juli, August zu überlaufen. Ich muss auch sagen, der Nepp ist inzwischen schon sehr weit verbreitet. Und was mir am meisten ärgert, ist, dass man dem Urlauber, insbesondere dem ausländischen Urlauber, nicht zur Seite steht, wenn ihm Schlimmes widerfährt. Das heißt, ausgeraubt wird, überfallen wird.
Haben Sie das schon selber erlebt dann?
Habe ich schon selber erlebt. Und da muss ich sagen, das war also schon sehr enttäuschend. Und auch Freunde von mir, die in Südfrankreich leben, Häuser, Wohnungen haben, die können eigentlich darauf warten, wann sie ausgeraubt werden. Und das ist nicht unbedingt witzig.
Gar nicht.
Nee, wirklich nicht.
Also ich will jetzt Italien nicht freisprechen. Da passiert auch genug. Ist mir auch selber widerfahren. Aber ich kann jedem nur raten, sehr achtsam zu sein. Weil es passiert überall wahnsinnig viel und es wird immer mehr.
Das heißt, wir können Sie vielleicht anrufen, weil wir fahren nämlich nach Italien dieses Jahr.
Ja.
Und zwar mit dem Camper. Das erste Mal Camping.
Schön vorausbuchen.
Ja.
Weil spontan ist nichts.
Das haben wir schon festgestellt.
Wir sind auch leider ein bisschen spät dran tatsächlich.
Also den Camper haben wir schon mal. Wir haben den einen oder anderen Campingplatz, aber noch nicht wirklich viel. Also wir müssen jetzt Gas geben.
Ja, definitiv. Ja.
Wobei sie sich dann nicht zu viel bewegen sollten. Gerade wenn es die Hochzeit ist, also sprich Juli, August, dann ist alles überlaufen. Mit dem Camper ist man jetzt nicht unbedingt am beweglichsten, was also Straßenverkehr angeht und Parken. Also ja, da sollte man schon gezielt planen.
Mhm. Haben Sie einen Tipp für uns, wo wir unbedingt hin müssen?
In Italien schlagen sie auf und sie müssen überall. Weil die Städte sind eine Sensation, weil natürlich wahnsinnig viele alte Substanz da ist. Man spürt an jeder Ecke und die Historie. Und da ist es egal, ob sie jetzt in Lucca sind, ob sie in Siena sind. Selbst Rimini hat schöne alte Flecken. Und
also einen Lieblingsort in Italien, haben Sie den?
Ja, ist für mich Santa Margherita. Das ist also der Ort vor Portofino. Weil das eine natürliche Stadt ist. Das heißt, die hat 12 Monate im Jahr Leben. Restaurants, Geschäfte, alles ist auf. Weil ich selbst mag keine Orte, die praktisch im Anfang Oktober die Gehwege hochklappen und am 1. Mai wieder neu belebt werden. Also, weil das heißt, ist gleichbedeutend damit, dass dort keiner lebt, sondern das ist alles nur Tourismus. Temporär. Und damit fehlt dem Ganzen die Struktur, die Restaurants, das normale Leben. Und das ist halt in Santa Margherita anders. Leben normale Leute, gibt es einen normalen Fischmarkt, gibt es einen normalen Markt und die Restaurants haben 12 Monate im Jahr bis auf eine kurze Zeit geöffnet und da wird halt noch Italien zelebriert und das finden sie eigentlich überall und da muss man halt gezielt hingehen.
Und was für ein Hotel in Italien?
Die haben sehr gute Gruppen. Das Schöne ist, und das ist ja leider, was heißt nicht leider, es ist Gott sei Dank so, dass jede Region, jede Stadt ein sehr lang gewachsenes, historisches Bettenangebot hat. Muss nicht unbedingt immer jetzt das Fünf-Sterne-Palast-Hotel sein. Es gibt wunderschöne jetzt Boutique-Hotels, wo viel Liebe ins Detail reingeht und wo man wahnsinnig nicht nur gut wohnen, sondern auch gut essen kann und die so ein ganzheitliches Angebot machen, egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Und da muss man sich halt ein bisschen im Vorfeld schlau machen, weil es ist auch immer ein bisschen abhängig davon, was hat man für eigene Vorstellungen, für Prioritäten. Wenn ich Ihnen jetzt irgendwas empfehle, wo ich selber als super schön empfinde, haben Sie vielleicht ganz andere Kriterien. Ist vielleicht zu teuer, Essen nicht gut genug oder so. Das ist immer schwierig. Und auch in der Konstellation, wie man reist, mit wem man reist.
Ja, das stimmt.
Muss man sehr vorsichtig sein. Ja. Und darum, egal in welche Stadt man nach Italien geht, es gibt zauberhafte Hotels, zauberhafte Restaurants. Leider sind natürlich auch, darum ist es schwer, auch Empfehlungen zu geben. Einige haben Corona nicht überlebt, waren gezwungen zu schließen. In Italien hat die Gastronomie keine Hilfen bekommen, so wie in Deutschland. Das heißt, die waren wirklich gebeutelt.
Absolut.
Und in den einzelnen Regionen ist es auch ganz unterschiedlich gehandhabt worden. Und daher muss man jetzt eigentlich wieder von vorne anfangen. Also selbst ich muss jetzt, ich habe so ein Büchlein, wo ich mir immer wieder die Restaurants aufschreibe, wo ich war, wie es war. Das ist mir leider bei einem Überfall in Frankreich gestohlen worden, weil man mir das komplette Auto ausgeräumt hat. Mhm. Und das war da halt leider mit dabei, wie viele andere Dinge, die ich sehr lieb gewonnen hatte und über die Jahre natürlich auch immer fortgeführt habe. Und da merkt man dann eigentlich erst, was da von heute auf morgen fehlt.
Oh, definitiv. Ja, es ist auch so schlimm, wenn man das über längeren Zeitraum sammelt und sich dann notiert, weil man sich halt, man kann sich ja nicht an alles erinnern und man schreibt das nieder, um sich zu einem späteren Zeitpunkt daran erinnern zu können und dann ist das weg. Boah, da würde ich ausrasten.
Ja, ist mir insgesamt schon dreimal passiert und das sind dann schon Tiefschläge, wo man halt dann ziemlich lang drauf rumkaut.
Ja. Ja, wir waren einmal in Paris und da haben wir wo haben wir gewohnt? Im Citizen M Hotel. Und das war echt schön. Und dann, ich war so ein bisschen skeptisch, weil ich spreche zum Beispiel kein Französisch. Ich habe es nicht in der Schule gelernt. Spreche Englisch, Philipp auch Französisch.
Null.
Englisch, gute Voraussetzung. Gut.
Genau, es war schon sehr spannend. Und ich glaube, der Vorteil war, dass es Paris war und da doch auch viel auf Tourismus ausgelegt war. Und man hat halt doch viel gehört, oh, die Franzosen sind nicht so freundlich dem Tourismus gegenüber, beziehungsweise gerade auch den Deutschen. Und wir waren da, also ich persönlich war echt ein bisschen voreingenommen. Es war dann aber nicht so, finde ich. Ne? Es war überhaupt nicht so. Wir haben natürlich super schöne Restaurants. Die Clowns Bar war ein Erlebnis. Da hat der Philipp Gehirn gegessen. Und ich war schockiert. Wirklich sehr, schockiert. Sehr gut. Und neben uns waren aber dann auch ein junges Pärchen. Und das fand ich dann so schön, weil ich kenne es eben aus Bayern so. Ich komme aus einem 2000-Einwohner-Dorf. Dass man halt miteinander spricht. Oder zumindest, wenn man sich hinsetzt, sagt, grüß Gott. So. Ja, auch wenn normal. Man da nicht spricht. Aber hier in Berlin ist es undenkbar. Und da in der Clownsbar war das so. Da haben wir so nette Menschen kennengelernt und das Gespräch ging irgendwie dann den ganzen Abend. Gell? Und
ja,
irgendwie
dann war das die total witzig.
Und es war so schön.
Deswegen habe ich Wein zusammengetrunken. Ja.
Ja, es war so ein positives, schönes Erlebnis, was ich am Anfang nicht erwartet hätte. Italien leben wir jetzt dann im Sommer und klar, die Nähe zu Italien.
Du warst noch nie in Italien, ne?
Doch, Gardasee.
Im Gardasee.
Der Klassiker.
Ich bin bei Italienern. Sie ist nicht wirklich Italien.
Nee, das ist ja eher so das bayerische Italien. Nee, aber weiter war ich noch nicht, ne?
Deswegen noch nie in Venedig gewesen.
Ach doch, klar, Venedig war mal.
Ja, ja. Das war der erste romantische Urlaub, den ich, da waren wir frisch verliebt, frisch zusammen. Da habe ich der Jenny ein Eis geschenkt.
Menu Turistico.
Sie, sie.
15 Euro, 4 Gänge.
Ja, das war witzig da in Venedig, definitiv.
Ich bin bei Italienern groß geworden und habe so ganz, 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 ganz wenig Italienisch noch im Kopf. Und ich weiß noch, ich habe Getränke bestellt im Restaurant und der Kellner, der da war, der hat gedacht, dass ich Italiener bin, weil ich diese 10 Worte, die ich gesprochen habe, so gut ausgesprochen habe, dass der sofort losgeschossen hat auf Italienisch und ich dann natürlich nichts mehr verstanden habe. Und ich wollte natürlich die Jenny noch beeindrucken, wir waren ja gerade frisch zusammen. Das war sehr lustig. Also es war sehr.
Aber wie die Ober sprechen dann meistens besser Deutsch.
Ja. Ja. Ich muss persönlich sagen, Venedig hat mir jetzt nicht so gefallen.
Gibt es auch wahnsinnig schöne Ecken.
Ja, so der eine Park.
Aber das Haupttouristische, wo man also diesen Pfeilen danach geht, das ist.
Das war mir ist das Venedig war mir zu eng und zu unorganisiert.
Ja.
Weil das so.
Ja, aber da laufen jeden Tag 100.000 Touristen durch.
Und es ist so nicht klar.
Das kann nicht funktionieren.
Aber es ändert sich ja immer mehr. Es wird sich ja jetzt ändern.
Ja, die wollen jetzt. Ja, die wollen Tagestickets ausgeben, dass man also nicht mehr so unkontrollierte Massen hat, die sich durch diese engen Wege da bewegen. Das ist ja auch eine Gefahrengeschichte.
Ja, total.
Und von Taschendiebstählen und was da alles ist, will ich jetzt gar nicht reden.
Nee.
Aber man muss einfach Venedig vor den Touristen auch schützen.
Ja, es ist ja eine Stadt, die.
Es hat lang genug gedauert, bis sie also jetzt endlich die Kreuzfahrtschiffe rausgenommen haben. Ja. Denn das war ein absolutes Unding, wenn diese Riesendinger da durch den Gran Canal gefahren sind. Also
ja, ich, also wie gesagt, ich erinnere mich an ganz viele Menschen, die ganz schnell ihre Listen abhaken wollten, dann ganz viele Tauben. Und,
Statt der Tauben.
Ja, und die eine Ecke aber, wo dieser Park war, wo Tommy damals, glaube ich,
Bubi hat da gewohnt,
das fand ich eine schöne Ecke. Da war es ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr Luft, hatte man das Gefühl. Und aber alles andere, ich
fand's nicht. Sind Sie nicht reingefallen im Café Florian? Nee. Ein Espresso 25 Euro, nee, oder Musikzuschlag dazu kam.
Also, da haben wir drauf verzichtet. Was haben wir denn da gegessen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, dass wir irgendwo saßen und so Brüt, also Semmeln gegessen haben. Semmeln so mit Schinken.
Es gibt zauberhafte Restaurants, die auch wirklich gute Küche machen und wirklich gut sind.
Ja.
Aber man muss sie halt wissen, ne?
Ja,
das ist wie überall.
Das ist, ich wollte gerade sagen.
Ist aber ist auch, ich habe mir auch angewöhnt, ich habe überall, wo wir sind, schreibe ich tatsächlich auch mit. Und ich schreibe im Handy mit heutzutage, schreibe ich nicht mehr.
Kann ins, auch ins weg Buch. Sein.
Ja, aber ist, ich habe ja dann ein Backup.
Ja, hast du hinten eine Hosentasche.
Ein Backup.
Hast du ein Backup? Ja, wann hast du dein letztes Backup gemacht?
Weil es geht ja automatisch. Genau. Wenn es richtig zum eingestellt
Glück,
ist,
zum
geht's
Glück automatisch. Mittlerweile automatisch. Ja. Nee, aber das ist, und das ist ja immer so schön, weil man dann auch, wenn Freunde irgendwie nach Paris fahren oder was, dann ist man direkt, ich habe noch eine Liste von Paris, da müsst ihr mal hin.
Ja, ich und bin das halt, wird dann, oldschool. Ich habe immer geschrieben, sehr viel geschrieben, zwangsweise. und mir macht es einfach Spaß, in so ein Moleskine Book oder so, die Dinge einzutragen und ich habe eine ganz saubere Handschrift. Das einfach so fortzuführen.
Ja, ist auch schön, man kann dann in Erinnerung blättern.
Ja, ja, das ist schon.
Das hat was Haptisches.
Genau, ja.
Und das ist für mich sehr wichtig.
Ja.
Ich brauche auch für die Vorstellung und für alles am Telefon ist mir das nicht.
Sagen wir mal, wie war denn die Nacht im Palace Hotel Bussaco in Portugal? Da habe ich nämlich den Bericht gelesen von ihrem wohl berühmtesten Rennen, was sie gemacht haben, oder?
In Portugal, ja, Arganil.
Arganil.
Das Palace Hotel gehört ja zu dieser Pousada-Gruppe in Portugal, die unheimlich schöne Locations haben, zum Teil in alten Klostern. Jetzt, oder Bussaco ist ein altes königliches Jagdschloss, in einem wunderschönen Park, leicht am Hang, toller Weitblick, uralte Bäume im Park drin und so. Also das hat schon ganz was Besonderes, dort zu wohnen. Wir waren ja dort regelmäßig 70er, 80er Jahre. Und was dann nicht so prickelnd war, muss ich auch sagen, war, wie wir 2014 haben wir einen Film nachgedreht über die Situation im Nebel auf dieser weltberühmten Arganil-Prüfung und so. Und haben ihm dann gesagt, okay, jetzt wollen wir auch wieder in Bussaco, wo es ein bisschen weiter zu fahren ist. Und dann musste ich halt leider feststellen, dass die Badewanne und die Betten nach wie vor dasselbe sind wie in den 80er Jahren.
Okay.
Und das, also da hat der Charme dann schlagartig seinen Spaß verloren. Und das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe. Es ist nicht immer unbedingt von Vorteil, die ganz alten Sachen zu wiederholen.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, es ist vom Ambiente her, der Speisesaal in dem Palace Hotel und auch wie die Ober agieren und so, da hat sich nichts geändert. Die sind halt alle um 30 Jahre älter geworden. Ja? Aber ansonsten läuft da dasselbe Prozedere. Es ist dasselbe Geschirr da, sie haben dasselbe Besteck und die Kronleuchter hängen da nach wie vor drin. Es sind aber auch die Vorhänge noch die alten. Ja.
Hoffentlich gewaschen.
Ja, aber das ist immer schwierig. Das ist ja wirklich, ich bin ja aus der Grand Hotellerie und habe gelernt in 4 Jahreszeiten in München und bin dann eigentlich wirklich ja, von einem Grand Hotel ins nächste gesprungen. Und es ist schwierig, das Mittelmaß zu finden zwischen Grand Hotel und Moderne. Weil oft ist es so, wenn ein Grand Hotel, jetzt wie es 4 Jahreszeiten in München zum Beispiel, wann habe ich da gelernt? 2006 wahrscheinlich. Da war es nur alt. Da haben die Buden noch teilweise geknarzt und da waren auch noch Badewannen als Dusche. Und dann hieß es, wir renovieren. Dann haben die renoviert und alles total modern gemacht. Und dann haben wir irgendwann zusammen dort geschlafen. Wir waren, also ich war total schockiert, weil es gar nicht mehr den Charme hatte. Klar, das Wohnzimmer von München, das ist alles nur gleich, gell, die Lobby. Und aber auch da wurde renoviert und auch da hat es für mich jetzt nicht mehr den Charme eines Grand Hotels.
Darf ich da zwei Beispiele anführen?
Gern.
Es ist ein großer Unterschied, ob ein Haus zu einer internationalen Gruppe gehört. Das heißt, ich will jetzt keinem GM zu nahe treten, aber das ist ein Geschäftsführer, der keine innere Bindung zu seinem Haus hat, weil der wechselt alle 3 Jahre spätestens. Was anderes ist jetzt zum Beispiel, wenn wir bei München bleiben, wenn Sie das Hotel Bayerischer Hof nehmen, was Eigentümer geführt ist, da ist ein ganz anderer Spirit drin. Da wird laufend nachgebessert und da kommt sehr viel Herzblut mit dazu. Bei den großen, ganz großen Gruppen möchte ich jetzt eine kleine Einschränkung machen, wenn man zum Beispiel die Althoff-Gruppe oder die Oetker-Gruppe nimmt. Da stehen auch Privatleute dahinter, die sich sehr schöne Perlen zusammengesucht haben. Das Bristol in Paris, Schloss Bensheim, you name it. Und dort wird noch die alte Tradition gelebt. Da kommen die Eigentümer auch hin und die gucken da drauf. Und die GMs sind nicht nur 3 Jahre da, sondern die sind 10 und 20 Jahre da. Und wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, die Villa d'Este ist verkauft worden. Das war für mich jetzt immer noch so, ja, die wirklich alte Zeit. Mhm. Das Hotel war nicht mehr auf dem Level, den man in der Qualität und für den Preis erwartet. Und die Eigentümerfamilie hatte auch, der Eigentümer selber ist gestorben, die Kinder haben keinen Spaß dran gehabt, also hat man das Objekt veräußert. Es hat jetzt eine Gruppe übernommen, die dort sehr, sehr viel ändern wird. Weil auf dem Niveau, der in der Villa d'Este geherrscht hat, war es weder finanziell lukrativ für denjenigen, dem es gehört hat, noch für einen Gast, weil er für sehr viel Geld relativ wenig dafür bekommen hat. Mhm. Und dieses Anspruchsdenken, das wir ja gerade in dieser, ich sage mal, 6-Sterne-Plus-Kategorie erleben, ist natürlich schon enorm.
Ja.
Und da werden 7-stellige Beträge bezahlt, wo einfach dann auch der Gegenwert stimmen muss. Und als ganz positives Beispiel nehme ich jetzt zum Beispiel das Hotel de Paris in Monte Carlo. Das war 2,5 Jahre zu, ist von Grund auf saniert worden, sehr fein saniert worden. Also man hat nach wie vor die Geschichte des Hauses und alles sehr gut konserviert, gleichzeitig aber die Zimmer alles auf absoluten Top-Standard gebracht. Und das ist natürlich dann adäquat zu dem, was man von so einem Haus erwartet.
Total.
Schaffen wenige, das stimmt. Also
das ist total schwer.
Ja, in Spanien gibt es ein paar so Häuser, in Madrid und so, die das auch hingekriegt haben. Das ist halt immer, sich davon zu lösen, dass man sagt, das muss Rendite, Rendite, Rendite.
Ja.
Und das, es gibt Bereiche im Leben, wo meiner Meinung nach Rendite nicht die Priorität haben sollte.
Mhm.
Sondern es ist etwas, was unsere Kultur widerspiegelt, unsere Lebensqualität widerspiegelt und wo man einfach auch, und das passiert im Hotel de Paris und in Monaco überhaupt, die ganze Geschichte einfach konserviert und für neue Generationen öffnet und sagt, da ist die Rendite jetzt nicht so wichtig. Mhm. Wir wollen das auch, dass es das in 20 Jahren noch gibt.
Mhm. Ja. Ja, das ist aber auch, also ich glaube, wenn ein Kollege aus der Hotellerie auf unsere Kosten schauen würde, wären da mit Sicherheit so ein paar rote Kreuze dabei, weil der Eigentümer des Gebäudes, dem ist es unheimlich wichtig, dass das Haus gepflegt wird. Das heißt, wir haben Instandhaltungskosten im Jahr, die sind enorm. Die würde ein großes Unternehmen niemals ausgeben, erst nach 5 Jahren. Und dann ist es aber ja 5-mal so teuer. Ja, und der Gast merkt sofort, dass eben Fahrer an der Wand sind, Kratzer im Fußboden, die Bezüge vielleicht nicht mehr ganz perfekt sitzen. Und das muss man schon sagen, das merkt man schon und das sieht man auch. Und ich glaube, das ist dieses Thema mit der Rendite schon auch.
Man hat uns ja eine Zeit lang versucht, das Shabby-Schick. Ganz was Cooles ist.
Super cool, ja.
Im Endeffekt muss ich sagen, da hat irgendeiner nicht aufgepasst.
Ja, da war eine Gehirnblähung
das
dabei.
Das geht einfach nicht. Und weil wir jetzt gerade über einen Eigentümer sprechen, ich muss natürlich sagen, weil wir eben über ganz herausragende Häuser reden, und da zähle ich einfach Schloss Elmau dazu. Das ist in Europa seinesgleichen suchend.
Ja.
Also das ist etwas, das ist eine Welt in sich, wo man als Gast aber auch bereit sein muss, einzutauchen. Also das ist jetzt kein schicki tralala Halligalli Partyhotel. Derjenige ist dort völlig falsch. Und das ist auch das, was wir vorher schon mal drüber gesprochen haben. Der Anspruch des Reisenden ist ganz, ganz entscheidend. Und darum ist es so schwer, Empfehlungen abzugeben. Aber Schloss Elmau stelle ich auf eine Stufe mit einem Bristol in Paris, mit einem Claridge in London. Egal, welche Namen mir jetzt da einfallen.
Claridge habe ich gearbeitet. Was für mich das Grand Hotel.
Sehen Sie?
Nach wie vor.
Und London hat noch 4, 5 andere tolle Hotels, die alle sich da matchen.
Total.
Und der kleine Unterschied ist halt immer, welche Truppe führt das Haus.
Ja.
Und ob er eben alten Konventionen verpflichtet ist. Ich bin kein Ewiggestriger. Ich weiß auch, dass sich gewisse Dinge einfach anpassen müssen und vorwärts gehen und dass nicht mehr überall geraucht werden darf und all diese Dinge. Aber es ist trotzdem schön, wenn ein GM oder die Führungstruppe in den einzelnen Bereichen noch eine gewisse Ethik mitnimmt.
Ja.
Und auch einer Tradition verpflichtet ist.
Ich finde es so spannend, wie Sie sprechen. Sie sprechen, als wären Sie Hotelier. Also wirklich. Ich finde es total schön.
Ja, ich bin vielleicht, aber da war ich noch nicht auf der Welt. Meine Großmutter hat im Passau ein Hotel gehabt und war dann in München lange Wirtin. Ich bin in der Gastronomie aufgewachsen und ich habe schon sehr früh gesagt, mache ich nicht. habe ich gesagt, nein, mach ich nicht, kommt für mich nicht in Frage, will ich nicht. Und, aber wenn man eben so viel unterwegs ist, wie ich es bin, dann erlebt man das natürlich auch sehr hautnah.
Mhm.
Und Sie werden zum Beispiel lachen, werde dazu ab und zu auch belächelt. Ich habe mein eigenes Reisebett dabei. Es gibt eine Firma aus dem Bayerischen Wald, die einfach in der Welthotellerie führend ist.
Sagst du den Namen, weil wir haben die auch.
Ja, die Firma Mühldorfer,
genau.
Die machen einen ganz grandiosen Job.
Ja.
Und haben eine Qualität, die natürlich bis zum 6-Sterne-Plus-Haus alles abdeckt. Dort können sie auch eine Bettdecke kaufen, die am AIDA-Kreuzfahrtschiff liegt, aber da reden wir halt über was anderes.
Also wir haben Mühldorfer daheim auch.
Ja,
und seitdem wir die haben,
Fans, ja,
schlafe ich selber viel besser, weil ich eine unheimliche Hitze habe in der Nacht. Also das ist brutal. Und ich habe so lange gebraucht, bis ich eine richtige Decke gefunden habe, die atmet, die mir nicht zu schwer ist, die mir nicht zu dick ist, nicht zu dünn. Und Gott sei Dank haben wir die jetzt. Tropical heißt die. Aber die ist sensationell. Und wir haben damals auch, wir haben die Entscheidung gehabt, welche Betten wir hier im Orania nutzen. Und die Entscheidung war, war zwischen Mühldorfer und einer anderen und ich habe nur gute Erfahrungen damit gesammelt und dann war das ganz, ganz klar. Und ich finde es überhaupt nicht, also ich belächle sie gar nicht, weil ich es total nachvollziehen kann.
Ich habe das erste Mal wirklich intensiv kennengelernt, das war aber dann damals eben nicht Mühldorfer, sondern war eine andere Firma, in dem Casino Hotel in Melbourne. Mhm. Das war eines der Hotels, die einen Topper hatten. Mhm. Das ist etwas, was damals wirklich nicht Usus war. Das war wirklich der Top-Hotellerie vorbehalten, die hatten das auch. Und ist mir natürlich auch klar, dass das was mit Hygiene zu tun hat und alles sehr aufwendig ist. Aber im privaten Bereich würde ich ein Bett ohne Topper nicht mehr in Erwägung ziehen. Und dann ist natürlich das Nächste, wie ich Kind war, gab es Plümmers, die haben einen erschlagen.
Oh ja.
Da bist du einmal zugedeckt worden, hattest Atemnot und warst bewegungsunfähig. Ja, so ein Ding hat, glaube ich, 20 Kilo gewogen oder was. Ja, also,
kenne ich auch noch von der Oma.
Ja, wollte es gerade sagen, bei der Oma.
Die Oma, so. Zack, zack, zack.
Und dann war immer noch unter einen. Genau, wird man noch so eingepackt.
Genau.
Jeder hat das in der Kindheit vielleicht einmal miterlebt. Und dann, was ich natürlich umgekehrt, und das ist jetzt das andere Negative, was ich überhaupt nicht haben kann, sind diese Wolldecken in den italienischen Hotels. Oh. Also da kriege ich die Pusteln.
Ja.
Und das war also auch für mich ein weiterer Grund, meine eigene Bettdecke dabei zu haben. Und,
aber nur die Decke oder auch ein Kissen?
Ich habe auch ein Kissen dabei. Ja. Weil Kissen leider inzwischen Vollplastik sind. Allein wenn ich das höre, dass recyceltes Plastik da verarbeitet wird, und das kann kein Schlafgefühl geben.
Ja, das ist so natürlich, gell? Ich mag ja nicht auf einer Plastik, auf einer
PET-Flasche. Ich will doch nicht in meiner eigenen Soße da dahinschwitzen.
Ja, genau.
Nein, da muss ich also echt eine Lanze brechen für die Mühldorfers, weil das ist wirklich Schlafqualität.
Ja, und sie sind sehr nett.
Ja. Total, ganz lieb. Und,
und dann, ich meine, der Preiskampf, und jetzt sind wir wieder da, Investor und Rendite. Wenn dann wirklich irgend so sehr billiges Zeug gekauft wird, egal aus welchem Land, das dann bei Gebrauch zu muffeln anfängt, weil die chemische Behandlung dieser nicht hochklassigen Federn einfach dann durch den Überzug wandert. Und dann muss ich sagen...
Vor allem, ich denke mir immer, wenn man in ein Hotel geht, dann geht man ja in ein Hotel, um eine Nacht ein Dach über dem Kopf zu haben. Jetzt mal ganz rational gesprochen. Dann ist eigentlich das Wichtigste, dass man gut schläft. Mir ist doch wurscht, wie groß der Fernseher ist oder ob da jetzt eine Soundbox im Zimmer steht oder nicht. Ist ja eigentlich, also es kommt auch darauf an, wie man reist, ganz klar. Aber ich finde, die höchste Priorität in einem Hotelzimmer sollte das Bett haben.
Ja.
Und da muss Qualität sein. Da muss ein anständiges Bett sein, also sagst du mir, das Konstrukt an sich, ein anständiger Lattenrost, die Matratze muss super sein. Wir haben handgefertigte Schrammmatratzen hier im Hotel. Ich habe das vorher in meiner Karriere noch nie erlebt, dass es in Deutschland handgefertigte Matratzen gibt, die so teuer sind wie ein gebrauchter Kleinwagen. Aber es lohnt sich. Wir beide, gell, wir sparen, um uns eine Matratze zu leisten, weil es ein Unterschied ist wie Tag und Nacht. Und dann ist eben auch wichtig, dass die Bettdecken, und da ist ja jeder unterschiedlich, der eine mag es total warm und schläft womöglich noch mit Socken, der andere schläft nackert und mit einer dünnen Decke, der andere mit einer Wolldecke, gibt es ja verschiedene Vorlieben, aber die Qualität muss stimmen, also sprich, es muss atmen und nicht dieses zugedeckelte, wie so eine Tupperbox, wo man dann in seinem eigenen Dampf liegt. Ach, ich finde es widerlich.
Ja, die Auswirkungen sind natürlich ich sage jetzt ganz einfach ein Beispiel. Motel One war jeder sicher schon mal und so. Ja. Und die haben ja als ich will jetzt nicht als Billigkette angefangen, sondern als preislich günstig. Und die haben inzwischen auch die Philosophie geändert. Und das war für mich schon eine große Überraschung, dass sie eben aufs Bett jetzt auch mehr Augenmerk, noch mehr wie früher legen. Das heißt, die haben jetzt ordentliche Matratzen drin, die haben Plumons, die Federn sind, sprich natürliche Materialien, und die haben ordentliche Kopfkissen. Ja. Das heißt, trotz dieser niedrigen Preisrange sind sie hergegangen, haben das investiert und haben gesagt, das ist unsere Philosophie und wir wollen das nicht, wie manch andere Ketten das jetzt haben, aus recyceltem Plastik die Bettwäsche, das Plumeau ist irgendeine Kunstfaser, wo du wirklich dich fühlst wie in einer Tupperschüssel dann, und dazu dann ein Vollplastikkissen, wo du dich wunderst, warum du jetzt in der Früh um zwei alles unter Wasser stehen hast. Und jeder, der viel unterwegs ist, dankt das auf seine Weise. Und das macht dann auch im Endeffekt den Unterschied.
Ich sage Ihnen eins, ich habe das gelernt. Ich habe die Frage, ist ja oft so, und haben Sie gut geschlafen? Wird man ja ab und zu mal im Hotel gefragt als Gast. Und ich habe das ganz schnell aufgehört. Weil wenn man die Frage stellt, haben Sie gut geschlafen, heißt es, nö. Ja, was sagt man dann als Hotelmitarbeiter? wirklich? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Und ich finde, Schlaf ist was ganz, ganz Wichtiges und für jeden anders. Also wir beide schlafen auch komplett unterschiedlich und jeder braucht was anderes. Deswegen finde ich es auch immer wichtig, dass jedes Hotel die Auswahl an verschiedenen Kissen hat. Auch wenn jetzt im Zimmer kein Kissenmenü steht, in Papierform, aber ich glaube, ab einem gewissen Niveau des Hotels sollte es auch selbstverständlich sein, dass man eine Auswahl an Kissen hat.
Sicher, und für die Allergiker und so, genau, ist das lebensnotwendig.
Ja, oder Pferdehaarkissen gibt es ja auch, die ganz harten. Das ist brutal, das habe ich einmal gemacht, da habe ich so Nackenschmerzen gehabt. Kirschkernkissen, Nackenrolle, Nackenstützkissen, ich kenne mich aus, wir haben alles. Nee, aber das ist schon wichtig, weil letzten Endes geht man in ein Hotel, um zu schlafen. Natürlich schläft man daheim immer am besten, da braucht man nicht drüber reden im Regelfall, aber das ist das A und O. Und alles andere natürlich drumherum, die Mitarbeiter müssen stimmen, ganz, also das ist meine persönliche Meinung, das muss, man muss ein Willkommensgefühl haben. Aber sobald ich im Zimmer bin, ist mir das Wichtigste das Bett.
Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Sleep. Da geht es um einen Schlafanalytiker, einen Schlafprofi, der mittlerweile, ich glaube, alle großen Fußballvereine berät, vom FC Liverpool über Manchester. Und der die größte Herausforderung daran hatte, die Tour de France-Teams zu betreuen. Mhm. Weil die ja jeden Tag auch in einem anderen Hotel schlafen, das kennen sie ja. Und der hat gesagt, also die Betten ist das große Problem, weil die müssen ja am nächsten Tag immer wieder fit sein, müssen immer wieder aufs Fahrrad. Und der hat auch so Betten konstruiert, die mitgenommen werden, also so ganz einfache Schlafkojen nennt er das. Ist ein unheimlich interessantes Buch, unheimlich spannend, kann ich nur jedem empfehlen, der Schwierigkeiten hat zu schlafen oder der auch einfach so mal Interesse hat an so einem Buch, weil der eine ganz tolle Philosophie hat. Und da muss ich die ganze Zeit dran denken, weil Sie eben gesagt haben, auch zu Anfang, dass Sie Tausende von Kilometern durch Länder gefahren sind und ja auch dann wirklich in Afrika wahrscheinlich auch in Zelten geschlafen haben, ja, und. Also das ist irgendwie wichtig, der Schlaf ist gerade.
Vor allem, ich denke mir dann, wenn ich jetzt, ich fahre Mini, klar, was sonst, oder? Passt ja. Und kein S, also einen ganz normalen Mini. Und wenn ich mit dem nach Hause fahre, dann fahre ich schon 6 Stunden. Und
also nicht in Berlin nach Hause fährst, sondern...
Nein, von Berlin nach Bayern.
Kann hier auch dauern, ganz nach Hause. Wie ich gestern erfahren
musste. Ja, das stimmt.
Dann bin ich danach fix und fertig. Und jetzt fahre ich ja nur normal Autobahn und kann maximal 180 fahren, weil danach wird es ziemlich, also bei 150 wird es schon laut, weil es nämlich ein Cabrio ist mit Stoffdach. Und jetzt sind sie ja viel schneller gefahren. Es ist ein ganz anderes Niveau und Level. Und dann ist man doch einfach nur platt. Und wenn man dann in ein Hotel kommt und sich ins Bett legt und das Bett scheiße ist, Was machen Sie denn dann? Oder was haben Sie denn damals gemacht?
Ja, ich meine, wir waren damals zum Glück noch etwas jünger und konnten auch konnten viele Dinge wegstecken. Mhm. Also wir haben in Frankreich beim Monte-Training in Landhotels geschlafen. Ich glaube, da war der alte Napoleon schon in den Betten gelegen. Also das war teilweise schon sehr gruselig und unbeheizt. Und da erlebt man dann schon viel und da muss man halt einfach durch, weil man genau weiß, okay, das ist jetzt so. Es hat auch keinen Sinn, sich darüber aufzuregen oder zu zetern oder sonst irgendwas. Es bleibt dir nichts anderes übrig, du musst da durch, aus Feierabend. Mhm.
Und, also haben Sie nie Probleme gehabt, dann irgendwie eine gute Mütze Schlaf zu finden?
Erstens ist man unheimlich müde, weil man ja den ganzen Tag im Auto gesessen ist, über schlechte Straßen gefahren ist, keine Autobahnen und man trotzdem Pensum von 500, 600 Kilometern auf schlechtesten Straßen gefahren ist.
Ja, und diese Konzentration, und, gell?
Da ist man froh, wenn man noch was Ordentliches zu essen kriegt und dann schläft man eigentlich überall. Dann ist man zwar dann am nächsten Tag ein bisschen verspannt und das Stretching in der Früh dauert dann ein bisschen länger, aber es geht. Mhm. Und wichtig ist halt, dass man schlafen kann. So das Durchmachen ohne wirklichen Grund ist immer schlecht. Also da ist schon besser, egal wie. Ich habe halt in Afrika, habe ich immer... Ja, das ist jetzt nicht missverstehen, kein Seidenüberzug gewesen, aber so ein dünner, auch dünner Schlafsack, dass sie halt das Getier und so, was da auch oft in den Matratzen noch zu Hause ist, nicht unbedingt miterleben müssen. Ja. Und man hat halt so kleine Hilfsmittel, um diese Zeit dann entsprechend zu überstehen. Ja. Auch in Afrika gibt es super schöne Hotels. Nur nicht eben überall und nicht in der Dichte, wie wir das hier gewöhnt sind. Aber es gibt ganz, ganz feine Lodge-Hotels, wo wirklich alles Peak-Schnieke ist und wo sie wirklich viel Spaß haben können.
Ja, wir haben, oder einer meiner Träume ist ja, eine Safari zu machen, beziehungsweise einen Löwen in freier Wildbahn zu sehen. Das ist einer meiner größten Träume und den werden wir auch demnächst mal, was heißt demnächst? Aber
dann gehen Sie nach Namibia, ins Okavanga-Delta. Das ist das Schönste, Tollste, was Sie erleben können.
Ja?
Ja.
Und zu was für einer Jahreszeit?
Da ist es ja umgekehrt, ist ja Südkugel. Das heißt, beste Jahreszeit ist bei uns Ende Frühling oder beginnender Herbst.
Dann müssen wir mal schauen.
Das lässt sich einrichten.
Ich weiß gar nicht,
aber Herbst.
Also Oktober, November ist ja eine wunderbare Reisezeit da unten.
Und, ideal eigentlich.
Sie haben auch in Kenia wunderschöne Nationalparks und so. Aber was ich kenne von den Parks, muss ich sagen, ist Okavanga und Okavanga Delta. Das absolut faszinierendste, was man sehen kann.
Und da gibt es dann viele Lodges?
Ja. Extrem viele Lodges, ja. Die sie zum Teil auch mit dem Flieger machen können, mit so kleinen Fliegern. Und die Artenvielfalt ist halt phänomenal, die sie dort sehen.
Und was isst man da? Was muss man da essen?
Sie kriegen dort alles, was sie sich vorstellen können. Also vom Hummer angefangen bis...
Oh, ich esse immer gerne einheimisch, wenn ich irgendwo bin.
Ja, die afrikanische Küche ist natürlich sehr gemüselastig. Ja.
Ja?
Das ist super.
Und ansonsten, ich bin in Afrika mit Fleisch immer relativ vorsichtig, wenn ich nicht genau weiß, wo es herkommt. Ich hatte zweimal schon in meinem Leben Muschelvergiftung und Fleischvergiftung. Wobei, ich muss sagen, Fleischvergiftung ist schlimmer wie Muschel. Also da hat es mich zerlegt. Oh. Das war nicht witzig.
Mein Papa hatte mal eine Fleischvergiftung. Und das war, der ist immer hart im Nehmen. Und gerade was Autofahren angeht, das fährt kein anderer Mensch seine Autos. Mein Papa hat auch einen Porsche als Hobbyauto zum Frühling, Sommer. Und du durfst fahren. Mittlerweile darf der Marcel auch fahren, mein Bruder. Aber er ist da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Und das Auto ist auch immer wie geleckt und ganz sauber und perfekt. Und dann werden die Felgen mit der Zahnbürste gesäubert. Aber der hatte auch eine Flaschvergiftung und fährt Auto. Und ihm ging es so schlecht, dass er gesagt hat zu meiner Mama, bitte fahr du. Und dann wussten wir, oh Gott,
dem Papa geht's richtig schlecht.
Und das war dann auch wirklich so. Der lag und der liegt nie. Also das ist so ein harter Kerl irgendwie. Und der, dem ging es richtig dreckig. Der war fast, also gefühlt war der grün und blau im Gesicht.
Ja, so Vergiftungen sind, da ganz, kämpft ganz der Körper schlimm. Richtig massiv. Brutal. Damit. Das ist ganz brutal. Und das Problem ist halt dann der hohe Flüssigkeitsverlust. Und das müssen sie dann wirklich ersetzen, auch wenn es weh tut. Und weil sie genau wissen, wenn sie oben reinschütten, kommt kurz drauf, ist dann wieder da. Und, aber sie müssen den Organismus da am Leben halten, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie zu vertrocknen. Ne?
Ja, aber Ihr Herz hängt schon ein bisschen in Afrika, oder?
Ich bin sehr gerne in Afrika gewesen, weil ich sehr schöne Zeiten in Afrika erleben durfte. Und ich habe ja im Prinzip Marokko erlebt, war viel in Westafrika, also Senegal, Nigeria, Elfenbeinküste, Namibia, Südafrika, Rhodesien und dann Kenia mit Tansania und waren immer unheimlich tolle Zeiten. Also mit Vorsicht, aber mir ist in Afrika nie was passiert. Das ist immer, wie man den Leuten gegenübertritt und die haben noch eine sehr hohe Sensibilität für das, was geht und was nicht geht.
Ja.
Und die Verrohung in den Großstädten, die kommt ja durch ganz andere Dinge.
Ja, klar. Und
ich war auch schon in New York in Gegenden, wo jeder gesagt hat, das sollte man lieber tunlichst meiden. Ja, wir wussten es nicht, wir haben es halt gemacht und sind zum Glück auch heil rausgekommen. Aber man muss natürlich auch gewisse Dinge beachten. Ich sage jetzt einmal, viele Leute kaufen sich ja gerne in Asien so Fake-Rolex oder sonst irgendwas. Ja. Und treten dann in Südamerika damit auf, um zum Abendessen zu gehen. Der, der ihn beraubt, der kennt das nicht, ob das ein echte oder ein Fake ist. Ja. Das heißt, mit meiner gefakten Rolex fordere ich etwas heraus, wo ich zwar weiß, dass die nichts wert ist, aber der, der sie mir abnimmt und mir unter Umständen auf den Schädel haut oder noch schlimmer, der kapiert das ja nicht.
Nee, nee.
Also es gehört schon auch eine gewisse
Sensibilität.
Grundschule dazu, wie man sich in der Welt bewegt.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn ich überall den großen Larry spiele, brauche ich mich nicht wundern, dass sie mir auf der Croisette in Nizza das Auto aufreißen und die Aktentasche klauen.
Ja.
In der Lehre in der Restaurantfachlehre lernt man als allererstes, wenn man eine teure Uhr anhat, dass man die ablegt und im Spind lässt, weil sonst gibt es kein Trinkgeld.
Stimmt.
Das bringt einem der Oberkellner sofort bei. Das ist das Allererste.
Das stimmt.
Keine teuren Klamotten, keine saubere Schuhe ist wichtig.
Saubere Schuhe ist wichtig.
Aber bloß keine dicke Uhr.
Ja.
Das stimmt. Ja.
Wir machen die Ente bei uns im Restaurant, die Peking-Ente,
die
X-Berg-Duck. Und der letzte Gang der Peking-Ente ist ein Glückskeks, den wir hier im Haus backen.
Mhm.
Und wir bitten unsere Gäste im Podcast immer um einen neuen Spruch für unseren Glückskeks. Das ist die große Herausforderung für Sie. Wir brauchen einen Glückskeks-Spruch von Ihnen.
Der sollte natürlich nicht zu lang sein.
Ja?
Ja.
Oh, das Zettelchen ist recht klein.
Ja. Ich mach's ganz kurz.
Ja.
Motorsport ist eine gute Schule fürs Leben.
Sehr gut.
Sehr gut.
Ja.
Weil, das wäre jetzt ein Nachsatz, der natürlich zu lang ist, sie lernen dort sehr schnell, dass es Höhen und Tiefen gibt, Enttäuschungen, unheimliche Glücksgefühle und dass es auf viele Menschen, die um sie herum sind, ankommt, auf die sie sich nämlich verlassen müssen. Und Nur dann können sie erfolgreich sein.
Das müssen wir so stehen lassen, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Ein sehr schönes Abschlusswort.
Ja, definitiv.
Herr Gerstdorfer, es hat uns eine riesengroße Freude gemacht.
Ja.
Ganz auf meiner Seite.
War toll, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf die nächsten Besuche hier im Hotel und dass Sie dann auch Ihren eigenen Glückstee-Keks vielleicht bei der Ente bekommen.
Stimmt.
Ja, es ist nicht ganz einfach, eine gute Peking Duck zu kriegen.
Ja, ich bin gespannt auf ihre Endnote dann. Wir machen die schon ganz gut, haben wir uns sagen lassen.
Genau, das haben wir gehört.
Ja. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
War mir ein großes Festival. Ebenso. Bleiben Sie so sympathisch. Achten Sie mir aufs Haus hier.
Machen wir.
Weil
Sie kommen zum
wir brauchen diese Landmarks, wie man im Englischen sagt, also diese Leuchttürme, die noch gewisse Werte vertreten.